Einen schönen guten Morgen zusammen und ein fröhliches und gesegnetes neues Jahr, vor allem all denjenigen, denen ich es noch nicht persönlich wünschen konnte, aber es ist immerhin noch einigermaßen früh im Jahr, sodass man sich vielleicht an dieser Stelle das jetzt auch nochmal wünschen kann. Das Bibelwort, von dem die Elisabeth vorhin gesprochen hat, das sich jeder abholen konnte um den Jahreswechsel rum, habe ich mir auch gezogen und mein Bibelwort für dieses Jahr lautet: Freut euch, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Freut euch, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Und ich freue mich darüber. Ich freue mich über viele Dinge und ich freue mich auch vor allem darüber, dass das geschieht. Und ich freue mich, wenn ich heute Morgen das erste Mal in diesem Jahr wieder hier im Gottesdienst bin, über so vieles, was ich hier miterleben darf und wo ich mit dran beteiligt sein darf. Und wenn ich sehe, dass man plötzlich aus einem Lied fünf macht und ein ganzes Potpourri draus, das finde ich einfach großartig. Oder die Idee hier mit dieser schnuckeligen Parkbank oder so. Und da freue ich mich drüber. Und selbst dann, wenn man vielleicht das Gefühl hat, heute funktioniert irgendwie das mit dem Mikro nicht und man muss geschwind hier vorne was umstellen, selbst das freut mich, weil ich mir denke, bei uns kann auch einfach manches schieflaufen oder mal nicht ganz so funktionieren und trotzdem ist es einfach eine gute Sache und darüber freue ich mich. Ich freue mich, dass ich jetzt seit 8 Jahren hier Pastor bei euch in dieser Gemeinde sein darf. Ich bin jetzt im 9. Dienstjahr, man glaubt es vielleicht kaum, aber es ist jetzt wirklich schon ein paar Jahre her und ich freue mich über all das, was wir in diesen Jahren gemeinsam erleben durften. Und manche sind ja noch nicht so lange dabei, noch nicht 8 Jahre vielleicht, wie manch andere von euch. Und es tut mir wirklich leid für euch, die ihr noch nicht so lange dabei wart oder seid, weil was wir Tolles erlebt haben, auch vorher schon, das ist einfach ein Grund zum Danken und ein Grund zum Freuen. Und ich freue mich einfach, dass ich hier sein kann und dass wir als Familie mit euch hier noch einen Weg gehen können. Vielen Dank auch für eure Großzügigkeit und für euer Wohlwollen, auch uns als Gemeindeleitung, aber auch uns ganz persönlich als Pastoren oder auch als Familie gegenüber. Das ist ein großartiges Vorrecht und das findet man nicht überall, auch nicht in allen Gemeinden. Und dafür will ich euch an dieser Stelle zu Beginn des Jahres einfach auch von Herzen danken. Und in dem Zusammenhang auch danke für das großzügige Weihnachtsgeschenk an uns. Das war für uns wirklich eine tolle Überraschung und eine tolle Geste. Und wir haben überlegt, wie wir das in diesem Jahr machen. Und vielleicht ist es eine Idee, meine Frau und ich sind da noch nicht ganz am Ende der Überlegungen, aber dass wir das, was ihr uns da gegeben habt, so übers Jahr verteilt nutzen, um immer mal wieder auch ein paar Family Times zusammen mit uns als Familie zu machen und einfach dann auch die Zeit zu genießen und herzlichen Dank dafür. Aber es war wahrscheinlich heute auch die letzte Gelegenheit, dass ich mich dafür bedanken kann, denn Weihnachten ist eigentlich, zumindest bei uns, in unseren Köpfen und gefühlt schon rum. Und ich habe aber immer noch die alte Weihnachtsfolie, ne, die vor 5, 6 Jahren, die wir da schon mal hatten, hier vorne. Die sollte ich jetzt einfach mal aussortieren, langsam. Aber es ist immer noch Weihnachten, denn die Frage, die wir uns heute stellen, ist: Was ist eigentlich aus dem Kind in der Krippe geworden? Was ist aus dem Kind in der Krippe geworden? Wir haken Weihnachten ganz schnell ab. Wir können es zunächst mal gar nicht erwarten, dass es kommt. Ne? Alle Vorbereitungen drauf laufen zu und wenn es dann da war, und jetzt? Und dann haken wir die Geschichte ab. Aber Weihnachten ist nicht nur zum Abhaken da, sondern Weihnachten ist eigentlich nur der Anfang, nur der Beginn. Und es ist auch nur der Beginn im Leben Jesu. Und deswegen fängt etwas an damit. Und eigentlich schließen wir Weihnachten damit jetzt nicht ab, sondern wir gehen einen Schritt weiter und fragen: Was ist eigentlich aus diesem Kind in der Krippe geworden? Und ich lese uns dazu den Predigttext heute nicht wie überall angegeben aus Markus 3, sondern aus Matthäus 3. Das war mein Fehler. Ich habe den bis kurz vor Schluss gar nicht bemerkt, bis ich dann die Predigt vorbereitet habe und gedacht, Markus 3 kann schon nicht predigen, das ist ja völlig was anderes. Matthäus 3, 13 bis 17. Da heißt es, auch Jesus kam aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes wehrte sich entschieden dagegen. Ich hätte es nötig, mich von dir taufen zu lassen, und du kommst zu mir? Aber Jesus gab ihm zur Antwort, lass es für diesmal geschehen. Es ist richtig so, denn wir sollen alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Da willigte Johannes ein. In dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich über ihm der Himmel. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Dieser Predigttext heute schließt im Kirchenjahr in der Regel den sogenannten Weihnachtsfestkreis ab. Wenn man so will, dann ist auch im Kirchenjahr ganz offiziell sozusagen Weihnachten vorbei. Jetzt können wir die Christbäume aus dem Fenster schmeißen, damit sie der CVJM abholen kann. Wenn ihr das morgen tut, müsst ihr warten bis nächstes Jahr, weil der CVJM war nämlich am Samstag schon da. Aber ihr habt ihn ja bestimmt schon raus, ne? 27. Dezember. Dieser Text wirft die Frage auf, was ist eigentlich aus dem Kind in der Krippe geworden? Ich habe es vorhin schon gesagt. Wie geht sein Leben weiter? Was ist sein Auftrag? Was ist die Bedeutung und die Berufung von Jesus? Und darum soll es heute gehen. Es geht hier um die Taufe Jesu. Die Taufe Jesu markiert einen Meilenstein in seinem Leben. Man könnte auch sagen, einen Wendepunkt, einen ersten Höhepunkt. Seit den Geburtsgeschichten, also den Weihnachtsgeschichten, erfahren wir ja nicht viel über das Leben von Jesus. Nur an einer Stelle im Lukas-Evangelium, Lukas 12, findet sich eine Stelle, wo von ihm berichtet wird, als er 12 ist. Als er 12 Jahre alt. Aber das ist dann auch schon alles. Nun ist er an dieser Stelle wohl so um die 30 Jahre alt. Ansonsten ist das dazwischen alles wie eine große Leerstelle. Nichts über seine Familie, nichts über seinen beruflichen Werdegang, außer dass er Zimmermann ist. Nichts über seinen Vater Josef, der vermutlich mittlerweile verstorben ist. Aber mit der Taufe beginnt das öffentliche Wirken Jesu. Jetzt sozusagen oder ab jetzt werden die Geschichten Jesu als erwachsener Mann mit seinem Wirken und Handeln und Reden fortgeschrieben und aufgeschrieben. Es ist der Anfang seines öffentlichen Wirkens. Er wird von Gott eingesetzt und von Gott für seinen Auftrag und für seine Mission beauftragt. Er ist bereit und er ist auch willens, den Weg Gottes zu gehen. Und von nun an beginnt eben für ihn ein neues Leben, ein anderes Leben. Bisher war der Zimmermann, ist nichts über ihn notiert oder ganz wenig nur. Bisher hat er in seiner Familie gelebt, in Nazareth. Jetzt öffnet sich das neue Leben vor ihm in seiner Berufung als der Sohn Gottes. Er wird sich aufmachen, in dieser Welt zu wirken und sie mit seinen starken Worten zu beeinflussen wie kein anderer vor ihm und wie kein anderer nach ihm. Und das, obwohl sein Wirkungsradius, also den Radius, den er wirklich zu Fuß durchquert hat, gerade mal 300 oder 400 Kilometer umfasst. Er hat diese Welt verändert. Und alles beginnt damit, dass Jesus zu Johannes, dem Täufer, geht, an den Jordan, um sich taufen zu lassen. Der Jordan, ich weiß nicht, ob ihr die Karte von Israel so ein bisschen vor Augen habt, der Jordan ist die Lebensader in Israel, dieses kleine Flüsschen. Und Johannes ruft die Menschen dazu auf, ihr Leben zu ändern, dort am Jordan. Er ruft sie am Jordan auf, an dieser Lebensader ein neues Leben zu beginnen. Ein Leben, das auf Gott hin ausgerichtet ist. Ein Leben, das sich abkehrt von dem bisherigen Lebensstil und den bisherigen Dingen des Lebens, die man so mit sich schleppt. Und zum Zeichen dafür, dass die Menschen es ernst meinen, lassen sie sich taufen. Sie gehen in den Fluss, dort steht Johannes, so halb hoch oder vielleicht auch knietief, ich weiß es nicht, im Wasser. Und dort werden die Menschen untergetaucht und wieder aufgetaucht als Zeichen der Taufe. Die Johannes-Taufe ist nicht gleichzusetzen mit der christlichen Taufe, so wie wir sie heute verstehen. Aber man kann sagen, sie ist ihr Vorläufer. Jedenfalls hatte Johannes einen großen Zulauf draußen am Jordan. Die Menschen mussten extra hin zu ihm. Er war nicht irgendwo zentral, mitten im Ort, am Kreisverkehr, wo jeder ihn sieht, sondern man musste abseits an den Jordan raus. Und das zeigt, dass zu der Zeit eine große Sehnsucht nach Gott herrschte. Die Menschen fragten nach Gott. Die Menschen fragen nach dem Sinn. Sie sind auf der Suche nach Wahrheit, nach Orientierung. Und sie sind offen für den Glauben an Gott. Und sie sind bereit dafür, für die Vergebung ihrer Sünden. Und sie sind offen dafür, das abzulegen und das zu bekennen, was bisher falsch in ihrem Leben gelaufen ist. Und deshalb kommen auch die Menschen. Sie kommen in Strömen zu Johannes. Ein riesiger Menschenstrom vor ihm. Johannes aber weiß auch, ich bin nicht der, für den ihr mich haltet. Ich bin nicht der Christus. Ich bin nicht der Erlöser. Ich bin nicht der Sohn Gottes, wenn ihr das denkt. Der kommt erst noch. Ich bin nur sein Vorbote. Deshalb sagt er kurz vorher, vor diesem Predigttext in der Geschichte steht das, das sagt Johannes, ich taufe euch mit Wasser als Bestätigung für eure Umkehr. Der aber, der nach mir kommt, ist stärker als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Sandalen auszuziehen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Es kommt ein Stärkerer. Einer, der mit Feuer und mit dem Heiligen Geist tauft. Jesus. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt und weiß auch nicht, ob ihr schon mal jemals in Israel wart und den Jordan vielleicht in echt gesehen habt. Aber wenn ihr euch das mal so vor eurem inneren Auge vorstellt, dieser Fluss, eigentlich ein kleiner Fluss, also nicht zu vergleichen mit unseren großen Flüssen oder so, ein kleines Flüsschen und je nach Regenzeit mal höher, mal tiefer, mal breiter. Und am Jordan dort stehen die Menschen Schlange, einer nach dem anderen. Und sie hören auf das, was Johannes predigt. Und sie hören auf das, wie er zur Umkehr und zur Buße ruft, zur Lebenserneuerung. Und es sind viele gekommen. Und es ist erstaunlich, wirklich erstaunlich, wer da so alles steht. Das hätte man nicht gedacht, wenn man sich so umguckt, von denen, die da alle stehen und darauf warten, dass einer nach dem anderen getauft wird. Da ist zum Beispiel der freundliche Familienvater, der angesehen ist im ganzen Ort. Schau an, was der wohl auf dem Kerbholz hat. Und da vorne, die redselige Nachbarin, die über alles und über jeden Bescheid weiß, die ist auch da. Ach, und da drüben, der durchtriebene Geldwechsler, dass der sich hierher traut, haut die Leute übers Ohr und nutzt sie aus. Ach ja, und dort, der stadtbekannte Casanova, der jede Frau um den Finger wickelt und flachlegt, dass der sich nicht schämt. Oder vielleicht heute, der Rentner, der nicht weiß, wie es mit seiner Zukunft aussieht und vielleicht Bilanz zieht und merkt, da war vieles im Leben, das nicht okay war. Der Student, der sein Leben verbaut hat, noch bevor es richtig losgeht. Der Arbeitslose oder der Flüchtling, der nicht weiß, wie es weitergeht. Alle sind gekommen. Alle sind da. Und sie sind zurechtgekommen. Sie haben es nötig. Jeder von uns hat es nötig. Und stellt euch vor, und dann kommt Jesus. Und stellt euich vor, Jesus reiht sich ein in diese Schlange, in diese Menschenschlange. Und er stellt sich zu ihnen, zu den Sündern, zu all denjenigen, die es mehr nötig haben, ihr Leben zu verändern. Aber Jesus, Jesus doch nicht. Jesus hat es nicht nötig. Der Sohn Gottes hat es nicht nötig. Er müsste da vorne stehen im Wasser und mir die Beichte abnehmen und ich ihm sagen, was alles schief läuft. Er müsste mich taufen, aber er muss doch nicht in der Schlange, in der gleichen Reihe stehen, wo alle anderen stehen. Und trotzdem stellt er sich zu den Menschen. Er stellt sich auf eine Stufe mit ihnen. Dafür ist er gekommen. Sich genau zu denen zu stellen. Nicht, weil er auch Schuld auf sich geladen hätte. Nein, sondern weil er die Sünde dieser Menschen am Kreuz tragen wird. Dieser und aller Menschen. Denn Jesus ist der, der die Sünde der Welt auf sich nimmt und trägt. Diese Geschichte wird auch im Johannesevangelium erzählt. Und da ist noch ein kleiner Zusatz dabei. Da sagt nämlich Johannes der Täufer, als er Jesus dort stehen sieht, sagte, das ist derjenige, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Und dann, als einer nach dem anderen von Johannes getauft wird, steht auch Jesus vor ihm. Und er kennt ihn natürlich schon von klein an. Sie sind miteinander verwandt. Und nun auf einmal steht er vor ihm und Johannes fragt, du kommst zu mir? Der Stärkere zum Schwächeren? Johannes war klar, Jesus ist der Stärkere, von dem er vorher auch gesprochen hat. Er ist es, den er gemeint hat, der mit Feuer und mit dem Heiligen Geist taufen wird. Und der kommt jetzt zu mir. Ja, Jesus kommt zu ihm. Und er kommt auch zu uns. Er stellt sich zu uns und er ist für dich gekommen. Das ist die Bestimmung des Kindes der Krippe von Anfang an. Und das ist nun auch seine Bestimmung als erwachsener Mann, für uns da zu sein, sich zu uns zu stellen und für uns die Schuld zu tragen. Vielleicht denkst du ja, ich brauche das nicht. zu mir braucht Jesus nicht kommen. Und zu mir muss er sich auch nicht stellen. Ich komme alleine klar im Leben und ich stehe für meine Fehler schließlich selbst gerade. Ich habe das mit Gott und im Glauben nicht nötig. Und ich meine, so denken viele. Andere denken vielleicht genau das Gegenteil. Ich muss erst mein Leben auf die Reihe kriegen. Bei mir ist so viel schiefgelaufen. So kann es doch nie und nimmer weitergehen und so kann ich nie und nimmer zu Gott kommen. Ich muss erst ein besserer Mensch werden, damit ich angenommen bin und damit Gott mich annimmt. Was denkst du? Ich denke, beides ist falsch. Jesus Christus kommt zu uns und er wartet nicht darauf, bis wir zu ihm kommen. Und das ist etwas völlig anderes. Christen glauben an einen Gott, der in unsere Welt kommt, in unsere Situation, in unseren Alltag, auch in unser Versagen hinein, auch in unsere Schuld hinein, ganz egal, was du angestellt hast oder ganz egal, wie weit du vielleicht von Gott gerade weg bist, auch innerlich. Und ganz egal, was bei dir im Leben schiefläuft, Jesus stellt sich zu dir. Du kommst zu mir? Ja, genau. Genau zu dir. Gerade zu dir. Weil du Jesus vielleicht im Moment gerade am allernötigsten hast. Weil du seinen Trost oder seinen Beistand brauchst. Weil du alleine aus deiner Sackgasse nicht mehr herausfindest. Weil du dir selbst dein Leben verbaut hast, darum kommt er, darum ist er hier und darum brauchst du ihn. Lass es jetzt zu. Lass es jetzt zu. Johannes reagiert ja, wie wir wahrscheinlich auch reagiert hätten, mit Ablehnung. Nein, nicht du sollst zu mir kommen, sondern ich muss doch zu dir. Du hast es doch nicht nötig, von mir getauft zu werden. Wenn es einer nötig hat, dann ich. Aber Jesus sagt nur, lass es für diesmal geschehen. Lass es jetzt zu, in dem Moment. Denn damit erfüllt sich der Wille Gottes. Die Gerechtigkeit Gottes muss erfüllt werden. Viele lehnen den Glauben an Jesus Christus ab. Aber der Glaube ist etwas, was man zulassen muss, auf das man sich einlassen muss. Und ich bin überzeugt, wer immer sich auf Jesus einlässt, der wird auch erleben, dass der Glaube etwas Lebendiges ist, etwas Reales. Gott ist nicht weit weg, irgendwo da oben. Sondern Gott ist Mensch geworden. Er will mit dir leben. Und wer sich auf diese Beziehung einlässt, kann das auch erleben. Und damit beginnt Glaube. Wenn du es zulässt, wenn du Jesus Christus in dein Leben einlässt, wenn du dich vom Glauben und dem Glauben von Jesus nicht versperrst, sondern dich dafür öffnest. Die Entscheidung liegt bei jedem Einzelnen von uns, das ist ja klar. Aber vielleicht käme es ja mal auf einen Versuch an. Ich will nochmal zurückkommen auf die Menschen, die bei Johannes dem Täufer am Jordan in dieser Menschenschlange alle stehen. Schaut, die Menschen, die bei Johannes dem Täufer dort standen, die haben sich extra aufgemacht zu ihm. Sie ließen sich taufen, weil sie ihr Leben ändern wollten. Das war der Grund. Manche vielleicht auch, weil sie ihr Leben ändern mussten. So konnte es nicht weitergehen. Und Jesus stellt sich zu ihnen. Er verachtet sie nicht dafür, wie sie ihr Leben bisher gelebt haben. Ein Leben ohne Gott oder wie auch immer. Bei uns ist es ja genau andersrum. Solange alle um uns herum Jesus-konform und Bibel-konform und Gottes Gebote-konform leben, stellen wir uns zu ihnen. Aber dann, wenn einer mal daneben geht, dann, wenn einer mal daneben tappt, dann, wenn einer mal auf den falschen Weg kommt, dann, wenn einer mal nicht mehr in diese Konformität hineinpasst, dann wird es schon schwierig, stimmt's? So ist bei uns, vielleicht nicht bei euch, aber ich denke manchmal so. Aber die Menschen, die dort am Jordan stehen, die haben sich auf Jesus eingelassen. Und das ist doch erst der Anfang. Jeder, der aus dem Wasser gestiegen ist, sollte doch ein neues Leben beginnen und für das Alte und das Alte vom Alten reingewaschen werden. Jetzt ging es erst richtig los. Denkt nochmal an die redselige Nachbarin. Die ist doch deshalb gekommen, weil sie eben nun nicht mehr über jeden und über alles lostratschen will und vielleicht auch falsche Dinge über andere Menschen sagt. Der durchtriebene Geldwechsler wollte ab jetzt doch ehrlich und aufrichtig seine Geschäfte machen und endlich Schluss machen mit dem, was bisher war. Und der Casanova wollte endlich aufhören mit seinen Frauengeschichten und selbst eine eigene glückliche Familie gründen. Sie sind doch nicht aus Neugier oder aus Sensationslust gekommen, sondern deshalb, um ihren Seelenmüll abladen zu können. Sich auf den Glauben an Jesus einzulassen bedeutet, dass sich mein Leben ändern kann. Mein Leben kann sich ändern. Und dass ich es selbst auch ändern möchte, zum Guten ändern möchte. Dass die Vergangenheit nicht länger meine Gegenwart und Zukunft bestimmen muss. Klar, Vergangenheit hat immer Auswirkungen auf unser Heute, Jetzt und Hier. Aber es muss doch nicht länger davon bestimmt sein. Sondern dass ich zusammen mit Jesus neu anfangen kann und mich auf ein Leben mit ihm einlasse. Und das hat sichtbare und spürbare Auswirkungen auf meinen Alltag, auf meine Gewohnheiten, auch auf meine schlechten. Das hat positive Auswirkungen auf meine Beziehungen, auf meine Ehe, auf meine Freundschaft, wie ich mit meinem Geld umgehe, mit meiner Sexualität oder selbst mit den sozialen Medien und meinem Handy. Und auch, wie ich mein geistliches Leben lebe, mein Gebetsleben, die stille Zeit mit Gott, mit der Bibel zu verbringen. Der Glaube an Jesus verändert das Leben zum Guten. Und da tut sich dann der Himmel auf. Wenn Menschen anfangen, an Jesus Christus zu glauben, und sie es zulassen, dass er in ihr Leben kommt, ihr Leben mitgestaltet, das Leben in gute Bahnen lenkt und sich und ein neuer Mensch werden, dann öffnet sich der Himmel. Weil nämlich Gott von sich aus die Beziehung zu uns wieder gesucht hat. Und in dem Moment, wo Jesus getauft war und aus dem Wasser auftaucht, wird das für alle anderen sichtbar. Nicht, weil sich der Himmel nur für ihn öffnen würde, sondern weil nun für jeden, der an Jesus Christus glaubt, der Himmel wieder offen steht und nicht mehr verschlossen ist oder Wolken verhangen. Gott selbst hat die Wolken durchbrochen und sich vom Himmel aus aufgemacht. Und Gott stellt sich zu Jesus, seinem Sohn. Das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Diese Worte haben wir so ähnlich auch schon bei der Geburt Jesu gehört. Später nochmal. Es ist eigentlich eine Mischung aus zwei Zitaten aus Psalm 2. Das ist mein lieber Sohn aus dem Messias-Psalm, aus dem Erlöser-Psalm des Alten Testamentes. Und Jesaja 42, an dem ich wohlgefallen habe, das ist aus dem Gottesknechtslied. Also dem Abschnitt im Alten Testament, wo deutlich wird, dass der Erlöser Gottes leiden wird. Leiden und sterben. Freude deshalb, weil Jesus tut, was Gott im Sinn hat. Weil Jesus das tut, was Gott möchte. Nämlich die Verbindung und die Beziehung zum Menschen wieder zu suchen. Den Menschen von der Liebe, Güte und Barmherzigkeit Gottes erzählen. Den Menschen in ihren Nöten und Sorgen wieder aufzuhelfen. Aufzurichten, wo es sein darf, sie auch zu heilen. Die schweren Lasten ihres Lebens von ihren Schultern zu nehmen und mitzutragen, zu trösten und Kraft zu geben, wo sie mutlos geworden sind, und ihnen ihre Schuld und auch ihre Sünde zu vergeben, damit sie ganz Gott gehören. Der Himmel tut sich auf über uns, wenn er zu dir kommt, wenn du es zulässt und ihm sein Leben anvertraust. Das ist der Wendepunkt im Leben Jesu, der Auftakt zu seiner Mission, zu seinem Wirken. Sein Weg geht los, sein Weg geht weiter. Er, derjenige, von dem nun die Botschaft Gottes ausgeht, sie einlädt, mit Gott zu leben. Und viele Male, so lesen wir es im Neuen Testament, öffnet sich der Himmel über dem Leben von Menschen. Und viele von euch könnten es vielleicht auch weitererzählen und sagen, wo sich der Himmel über ihrem Leben geöffnet hat, so wie es hier steht. Sie nehmen die Liebe Gottes an. Menschen, die glauben seinen Worten, halten an seinen Ideen fest, an seinen Vorstellungen vom Leben, orientieren sich an ihm und seinem Wort und leben danach. Und warum? Weil sie ihren Glauben und ihr Vertrauen auf Jesus Christus setzen. Und das tun Menschen bis zum heutigen Tag. Wendepunkt. Und vielleicht kann dieser Jahreswechsel ja auch so ein Punkt sein, so einen Punkt markieren in deinem Leben, einen Wendepunkt, wo du dich an die Dinge im Leben herantraust, die du wirklich ändern willst. Und zwar mit der Kraft des Heiligen Geistes, nicht alleine, weil du es alleine bisher nicht geschafft hast. Und ich meine jetzt nicht unbedingt die Dinge, die du ändern willst für 2020, deine Fitnessvorsätze, deine Diäten oder Urlaubspläne fürs neue Jahr, das meine ich nicht. Sondern ich meine die Bereiche deines Lebens, wo bisher nur du Zutritt hast und niemand sonst. Was wäre, wenn Jesus auf einmal da davor stehen würde und vor dir steht und sagt, und du sagst, du kommst zu mir? Du willst in diese dunkle Ecke meines Lebens hineinschauen? Du willst in diese dunkle Ecke meines Lebens hineinkommen? Und wenn Jesus dann sagen würde, lass es zu, vielleicht würdest du dann erleben, wie sich der Himmel öffnet. Und dann kann sich dein Leben verändern. Lass den Geist Gottes an dir und in dir wirken und arbeiten und dich verändern. Vielleicht hast du bisher auch immer nur von außen hin als frommer Christ gewirkt, aber im Innern bist du doch immer noch der Alte geblieben. Dann lass es zu. Lass es zu, dass Jesus dich verändert. Vielleicht fragst du dich, was Gott eigentlich noch mit deinem Leben vorhat. Und du stehst vielleicht vor der Frage, will mich Gott in seinen Dienst rufen? Oder will mich Gott an meinem Arbeitsplatz verändern? Oder will er, dass ich mir mehr Zeit nehme für die Menschen, die mich brauchen? Oder will er, dass ich mich einsetze für ihn? Herr, zeig mir doch die Menschen, zeig mir doch die Wege, zeig mir doch die Dinge, die du für mich in diesem Jahr neu öffnest, dass ich gar nicht auf dem Schirm habe. Bete dafür, grabt in der Bibel danach, wo Hinweise sind, Bestätigung für euren Weg, für euren Wendepunkt. 2020 kann vielleicht ein solcher Wendepunkt in deinem Leben sein. Ein Aufbruch des Glaubens in dir. Lass es zu. Lass es zu. Und vielleicht öffnet sich für dich